palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tocco, tiro,
gol! Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto.
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Ciao ragazzi, hier ist sie, die neue Folge Serie Amore mit mir, Mario Rica, und mit Mario Soike.
Hallo, heute wieder mit ganz normalem Sprechvolumen oder so.
Ja, sehr, sehr gut. Ich muss zu Beginn, ich will zu Beginn gleich mal die Möglichkeit nutzen, ein paar Leute zu grüßen. Einmal HP und Paul, schön, dass ihr da wart.
Hat das mit dem Praktikumstag geklappt oder der Begleitung?
Ja,
sehr cool. Sehr cool.
Sehr schön. An dieser Stelle, das ist an dem Tag auch passiert, Glück auf und ganz liebe Grüße an den Kollegen Lukas Flottmeier. Ja, heute ist mal wieder eine Folge, in der Marius das Dokument gemacht hat. Und ja, du kleiner Schlingel, es passiert manchmal, dass ich einfach Sachen unvorbereitet vorlese. Vielleicht hört man das auch heute, an welcher Stelle das der Fall sein wird. Außerdem bin ich noch was schuldig, und zwar Felix hat uns bei Instagram geschrieben, das hatte ich einfach so weggeliked und gesagt, das ist eine gute Idee, und habe es letzte Woche, glaube ich, nicht unterbekommen, und zwar mit Bezug auf die Trikotfolge, die er noch geholt hatte, gehört zum Standardprogramm und er schätzt es sehr, sehr, und er ist durch Zufall auf die Trikots der Serie B gestoßen bei footballkitarchive.com. Und habe mich dabei schon in Österreich gewähnt. Sehr viele Mannschaften mit doppeltem Brustsponsor in zum Teil absurd hässlichen Kombinationen, was Stil oder Schriftart angeht. Zum Beispiel Mantova Away, Bari, Spezia, Avellino. Wenn dann noch heftigst in den Tuschkasten gegriffen wird, wird's komplett schauerlich. Schaut euch mal Südtirol Away oder Spezia Goalkeeper 2 an. Virtus Entella spielt einfach mal in den argentinischen Heimtrikots.
Nice.
Warum? Fragezeichen. Dagegen stehen sehr zeitlose Designs und von Reggiana Palermo und insbesondere Modena. Vielleicht habt ihr Lust, in der nächsten Trikotfolge euch auch eure Top 3 und Flop 3 der Serie B zu nominieren. Können wir es auch mal zwischendurch machen, aber der Aufruf geht erstmal an euch da draußen raus. Und warum bin ich gerade vorhin nochmal auf Trikots gekommen? Ah ja, natürlich, weil Markus uns ein Late-Entry-Top-3-Shirt geschickt hat. Torino hat nochmal was Neues auf den Markt geworfen, das könnt ihr euch auch mal angucken. Sehr, sehr schmissig. Apropos Polyester-Prinz, bei Spotify kam noch etwas zum Kollegen Thomas Bajic rein. Da schreibt Markus, der Brate Thomas Bajic bei Lazio trägt die 88 nicht mehr, weil die Rücknummer seit letzter Saison von der Lega offiziell verboten wurde in den Trikotstatuten. Also, das betraf auch zum Beispiel Mario Pajalic bei Atalanta. Bajic ging auf die 26, weil 2 plus 6 ist gleich 8. 8 ist schon vergeben an meinen speziellen Freund Matteo G. Und Pajalic hat sich letztes Jahr dann die 8 regulär geschnappt, die bei seiner Ankunft in Bergamo schon von Remo Freuler besetzt war. Wenn ich mich nicht irre, euer Polypri. Ja, liebe stark. Grüße gehen raus.
Sehr, sehr stark. Ja. Und ich glaube, Thomas Bajic, der wird auch noch mal Thema später in dieser Folge, nur um dem nichts vorwegzugreifen. Aber seinem Landsmann hat er keinen Gefallen getan.
So, und vielleicht ist deswegen auch Thomas Bajic und Markus dann doch noch zur Ehre gekommen, den Folgentitel präsentieren zu dürfen, sozusagen.
Ja, doch.
Ja, ja. Die aktuellen Ereignisse überholen uns. Dann hat sich eine Sache hier überholt. Kleines Quizspiel für Mario hat
alle Männer vorne mit M-A-R am Anfang, ist schwierig.
Ja, ne? Hier eingetragen und hat nicht geliefert. Ja?
Nee.
Aber das ist ein schöner Cliffhanger für nächste Woche, weil da hat er es dann vorbereitet und dann muss ich mich hier einem Quiz stellen. Oder darf.
Es ist eigentlich auch zu spät, aber ich habe letzte Woche mit einem Kumpel rumgehangen, Sven, kennst du auch, und der hat mich gefragt, wie lange wir das eigentlich schon machen, und dann hat er so eine kleine Idee geäußert, und das Jubiläum ist ja 5. Jubiläum, ne? Ist jetzt auch schon wieder 2-3 Monate her. Aber ja, das hat was damit zu tun. So.
Okay. Und dann hat mir lieber Trainer, Kollege und Freund Peter noch was geschickt. Und zwar, das möchte ich auch hier mal kurz mitgeben, weil wir heute auch Stadionerlebnisse bekommen werden. Und zwar ein Screenshot von der Seite Groundhopping Germany. Ja, und da, kleiner Hinweis für alle Italien-Liebhaber und die, die es noch werden wollen. Zwischen dem 3. Januar und dem 12. Januar ist es möglich, 10 der 18 Serie A-Stadien abzuhaken. Na also, da mal los. Eine mögliche Tour ist zum Beispiel Samstag, 3.1., 12.30 Uhr, Como Udinese, abends 20.45 Uhr, Atalanta Roma, Sonntag, 4.1., 15 Uhr, Fiorentina Cremonese, Dienstag weiter, dann am 6.1., 15 Uhr, Pisa Como, abends 20.45 Uhr, Sassuolo Juve. Mittwoch machen wir weiter, 18.30 Bologna Atalanta, am Donnerstag dann 18.30 Cremonese Cagliari, Samstag, oh, da ist ein Tag Pause dazwischen, Frechheit. Frech. Samstag, 10.1., 15 Uhr Udinese Pisa, um sonntags 18 Uhr dann Verona Lazio, na klar, sich reinzufahren und am Montag, den 12.1. beschließt das Ganze dann 18.30 Genoa Cagliari oder 20.45 Juve Cremonese, also. Und dann steht hier noch Ticketbeschaffung, sehe ich nur bei Atalanta, sowie mit Abstrichen bei Fiorentina, Klammer auf, aufgrund des Umbaus, Klammer zu, und Juve kritisch.
Und das ist noch nicht in 100% trockenen Tüchern, es wurden noch keine Buchungen vorgenommen, aber vielleicht kann man mich da auch treffen.
Aha. Ja,
zumindest am ersten Wochenende.
In welcher Ecke da?
Florenz, dann Sassuolo Parma und Atalanta sind auf jeden Fall Spiele, die da in der Diskussion schon gefallen sind.
Hoppla, na also, sehr schön, sehr, sehr schön. Dann, hier, David, habe ich das gerade erwähnt? Nee, David hat uns ein Video geschickt, haben wir es beide noch nicht geguckt, also qualitativsmäßig nur durch den guten Ruf von David verbrieft. Neues YouTube-Video zu Calciopoli verlinke ich euch in den Shownotes. Apropos Skandal, wurde ich auch schon gefragt, ob wir denn was zu Juve Stabia machen. Ehrlicherweise bin ich jetzt nicht mehr im Thema als die Artikel, die unterwegs sind. Aber ich sage mal so, als das Samstag ein Kollege zu mir gesagt hat, bin ich vor Überraschung natürlich fast vom Stuhl gefallen, dass sowas in der italienischen Serie B möglich sein soll und das noch in der Nähe Napolis.
Kontext, genau, wer es nicht mitbekommen hat.
Ja, vereinfacht gesagt, Juve Stabia, ich glaube, die Titel waren dann so, ja, wird jetzt zwangsverwaltet, weil mafiöse Verstrickungen. Der Verein selber sagt, naja, das war über Drittanbieter. Ich meine, vereinfacht gesagt, ist das dann so gewesen wohl, dass ganz viele Sachen, wie zum Beispiel die Mannschaftsreise, die Verpflegung, wenn die irgendwas gebucht haben über Reiseveranstalter etc. pp., war das bei Firmen, die von der Camorra kontrolliert wurden. So, sie sagen es selber sozusagen, ich glaube, es ist ein bisschen... Ja, man kann da schnell irgendwie auf den falschen Trichter kommen und sagen, sofort, die Mafia war da im Verein drin. Ich glaube, das ist so, stimmt so nicht und ist auch nicht der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, sondern dass der Verein sich mit Firmen zusammengearbeitet hat, die von der Mafia kontrolliert werden. Ob jetzt sozusagen der Verein von der Mafia dazu angehalten wurde oder vielleicht mal gesagt wurde, guck mal, hier ist ein Reiseanbieter, vielleicht buchst du bei dem, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Aber so ist ungefähr das in meinem Verständnis nach, das, was da die Vorwürfe sind.
Ich habe mir deshalb die Mannschaftsseite von Juve Stabia mal angeguckt und nicht schlecht gestaunt, dass Ignazio Abate der Trainer ist.
Hoppla. Ja, da siehst du mal. Trainer. Wäre auch noch Thema. War wieder eine, Achtung, Schallplatte hat einen kleinen Sprung, pickepackevolle Fußballwoche, auch für mich.
Den kannst du eigentlich, den Spruch kannst du auch mal einsprechen und dann immer ein, so wie die alten Fums-Jingles, so ein einspielen.
Ja, es war ganz lustig, weil wir davor geschrieben hatten und ich gemeint habe, na, ich habe da bis dato, als wir geschrieben hatten, kaum was gesehen, habe ich gemeint, ah, stimmt gar nicht, habe ja Champions League gemacht, zwei italienische Vereine und den Rest gesehen. Ach so, richtig, das war ja diese Woche. Na, siehste. Ja, fang mal kurz da mal bei Napoli an, oder? Also, die sind da mal ordentlich durch den Ring des PSV-Stadions gezogen worden.
Ja, was war denn da los? Hast du das auch in der Konferenz gemacht?
Ja.
Ja.
Also für die ersten 30 Minuten waren ganz in Ordnung. Und dann bodenlos. Also sich auskontern lassen.
In Führung liegend ja auch, ne?
Ja, in Führung liegend auskontern lassen, gepaart mit individuellen Fehlern im weiteren Spielverlauf dann alle sogenannten Basics vermissen lassen. Also Zweikampfführung unterirdisch und eine Mannschaft, die von Peter Boss trainiert wird, die zockt dann halt, ne? Und die haben die richtig hergezockt.
Aber das ist ja eigentlich auch eine Mannschaft, die man sonst eigentlich selbst auskontert, oder nicht? War das nicht immer
ja,
das schon. Ding?
Ja, genau. Ja, 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 total. Total. Es war grundlegend komplett naiv, wie sich die SSC da angestellt hat und ja, einem Champions-League-Auftritt nicht würdig. Unerklärlich für mich, ehrlicherweise.
Wenn 3 von 6 Gegentoren von Dennis Mann und Ricardo Pepi geschossen werden, dann weißt du, was los ist.
So. Da bist du mal schön angepisst worden. Ja. Ja, Noah Lang in alter Wirkungsstätte, auch mal wieder nicht Startelf. Kurz danach, auch nach einem Interview gesagt, das war auch ein bisschen bezeichnend, also weiß ich nicht, meinte dann wohl so, er hat einmal bislang, hat Conte mit ihm gesprochen und er sagt, ist da besser nichts zu.
Ah, ja. Angenehm. Vielleicht bezog sich, Contes Aussage zur Transferpolitik danach ja dann auch auf. Das ist natürlich reine Spekulation von mir, also das ist wahrscheinlich gar nicht so, aber vielleicht bezog sie sich ja auch ein bisschen auf Noah Lang.
Was hat der nochmal gesagt?
Er hat so ein bisschen damit gehadert, so quasi Tenor Kader zu groß, haben zu viel verändert. Zitat übersetzt klingt ungefähr so, Ergebnis natürlich definitiv enttäuschend. Wenn so etwas passiert, passiert das nicht zufällig. Letztes Jahr haben wir die Liga mit relativ wenigen Spielern gewonnen. Sie haben sich selbst übertroffen, indem sie kompakt waren und als Team, als Einheit auf dem Platz gestanden sind. Und dieses Jahr haben wir mehr Spiele und mehr Spieler geholt. 9 Neuzugänge waren zu viel für mich, aber wir mussten das machen. Also er weiß natürlich auch, dass man nicht mit dem gleichen Kader auch Champions League hätte spielen können, aber anscheinend, und es ist natürlich total absurd, dass Antonio Conte sagt, dass zu viele Neuzugänge gekommen sind, wo er sonst immer sehr viele haben will. Aber ja, du winkst schon oder winkst schon ab.
Ja, Lirum Larum, also der Kollege geht mir auch schon gehörig auf den Zeiger, muss ich sagen. In dem Fall, bei dem Spiel, muss ich ihn trotzdem dann ein bisschen in Schutz nehmen. Das hat ja dann auch nichts mit dem Trainer zu tun, so wie sich die Spieler da präsentiert haben. So, ich finde, das gehört dazu, aber sein Geschwätz teilweise, ich weiß es nicht. Also, rote Karte für Lorenzo Luca war natürlich auch hervorragend. Also, Vogel zeigen, klar, kannst du Daniel Siebert immer, aber ob du es so offensichtlich machen musst. Ehrlicherweise, ich werde aus der Szene immer noch nicht schlau, weil er dann danach irgendwie so voll überrascht war von der roten Karte und irgendwie so angedeutet hat, er hätte irgendwie so gezeigt, hier Ball am Kopf oder irgendwie
ach so.
Sowas, aber das war klar. Schon sehr obvious. Also, ansonsten richtig Spaß gemacht hat eigentlich nur Inter. Die sind über Union Saint-Gilloise drüber gerollt. Sind da voll auf Kurs. Juve hingegen nicht. Die haben bei Real verloren. Das war so ein Spiel. In Summe, das habe ich auch kommentiert, war das so mit eines für den Kommentator beschissensten Konferenzspiele, weil immer wenn du mal geschaltet wurdest, hat Real einfach den Ball um den Strafraum geschoben und dann konntest du sonst diese paar Torchancen, die es gab, halt nachreichen, aber es war kein Tempo in dem Spiel, weil Juve weitestgehend bis 22 Meter vor dem eigenen Tor den Block gestellt hat, unter anderem auch mit Kenan Yildiz, Kapitän gewesen, du hast ja geschrieben, ne? Sogar das erste Mal für Juve die Kapitänsbinde getragen.
Von Anfang an, er hat sie vorher schon mal getragen, aber dann, wenn der andere Kapitän runtergegangen ist.
Ja, und da muss man dann sagen, der Matchplan wäre ja aufgegangen, wenn zum Beispiel Vlahovic dann das Tor macht nach dem einen Konter und Juve hat ja schon so das ein oder andere Mal agiert. Ich weiß aber nicht, ob du halt irgendwie, ob das, dir das was bringt, Kenan Yildiz 85 von 90 Minuten 20 Meter vorm eigenen Tor zu platzieren.
Nee.
So.
Werden wir sehen, ob das in Zukunft nochmal so passiert. Punkt, 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 Cliffhanger, Punkt, Punkt, Punkt. Naja, werde es natürlich alles schon mitbekommen haben, aber der Trainer ist ja nicht mehr da. So.
Der Trainer ist nicht mehr da. Atalanta habe ich sozusagen wenig gesehen, bis auf den geschätzten Kollegen Nico Sepe, der mit mir in der Konferenz saß und sich vor allem in der ersten Halbzeit ein ums andere Mal die Haare gerauft hat, weil er eigentlich schon Tor rufen wollte und es dann nicht konnte, weil Atalanta, ehrlicherweise kommen wir nachher später auch, wenn wir über die Liga reden, nochmal dazu, meiner Meinung nach gar nicht so viele Probleme hat, außer, dass sie die Tore nicht machen. Und das ist dann im Fußball halt ein Problem.
Ja. Katsching, haben wir, glaube ich, letzte Woche auch schon drüber geredet, ne?
Ja, und das zieht sich so weiter. Es ist dann halt wieder nur ein Remis, vor allem zu Hause gegen einen vermeintlich machbaren Gegner. Das war in der Königsklasse unterwegs. In der Europa League hat Bologna gewonnen. Dank Odgaard und Dalinga.
FCSP habe ich geschrieben. Das ist ja ein freudscher Verschreiber, ne?
Es war Bukarest, war? Ja,
nicht St. Pauli.
So. Ja. Da sonst hätte, wäre da auch nicht das eine Tor, weil St. Pauli schießt ja keine Tore.
Ach ja.
Da habe ich mich gerade auch übrigens, als ich die Statistik gelesen habe, bei Juve, 4 Spiele in Folge ohne eigenes Tor. Genau wie St. Pauli.
Huh.
So. Haben wir das auch hier untergebracht. Ja. Roma, habe ich tatsächlich die zweite Halbzeit gegen Pilsen gesehen. Nehme ich den einen Gedanken auch mal wieder mit, weil mir heute auch jemand geschrieben hatte, vielleicht schon mal Rom buchen für mögliche Meisterfeier. Sehe ich nicht. Bin wie bei letzte Woche. Also die zweite Halbzeit gegen Pilsen. Ich habe das Spiel gegen Sassuolo nicht gesehen, dann nehmen sie die 3 Punkte mit, ne? Da kommen wir gleich vielleicht dann auch noch zu, oder kommen wir zu, aber auch nur kurz. Finde ich wenig gegen tiefstehende Gegner.
Mhm. Ja, es ist alles noch nicht so wirklich überzeugend. Es stehen natürlich in der Liga die 18 Punkte und quasi geteilte Tabellenführung so. Ja, aber es überzeugt halt noch nicht.
Ja, andererseits.
Und vielleicht ist dann in der Europa League. Ist ja
auch so Meister geworden, wa?
Das stimmt natürlich. Vielleicht ist in der Europa League dann so das die typisch italienische Mentalität. Gasperini hat ja eigentlich im Europacup immer auch volle Pulle gespielt, so.
Aber die wollten schon auch, die konnten nicht.
Ja, okay, alles klar. Ja.
So, ansonsten 3 Spiele, 3 Siege. Für Midtjylland, Praga und Lyon. Na, siehst du? Gut, dass du es hier reingeschrieben hast.
Oder?
Ja. Bologna auf Platz 18 mit 4 Zählern, Roma auf Platz 23 mit 3 im Soll, beziehungsweise enttäuschend. Wer ist im Soll? Bologna?
Ja.
Ja?
Ja, finde ich okay.
Ja. Okay.
Bei den Gegnern, ich meine, die haben ja nur gegen Aston Villa verloren. Also.
Jetzt. Die Fiorentina ist auch im Soll, hat gespielt in Hütteldorf, oder? Ist Rapid.
Ja.
Ja. So, gucken wir noch mal kurz rein in die DMs. Wer wollte was schicken?
Benjamin. Wer wollte was schicken? Benjamin hat gestern Abend schicken, noch geschrieben, dass er das macht.
Ja. Muss nur gucken, weil ich ihm gesagt hatte, er kann das auch später schicken. Er müsste mir nur sagen, bis jetzt, ob er es dann schickt, bis ich es fertig geschnitten hatte. Also, wenn er es geschickt hat, dann hier. Danke, wenn du es geschickt hast. Falls nicht, auch kein Problem. Die Fiorentina hat 3-0 gewonnen. Ndur, Dzeko, Gudmundsson, die Torschützen. Und dann lass uns reingehen in den Serie A-Spieltag und das Spitzenspiel, das im Stadio Diego Armando Maradona in Napoli ausgetragen wurde. Inter war zu Gast. Es gab dann doch die ein oder andere Geschichte, über die es sich zu diskutieren lohnt. Lass uns mit dem Elfmeter anfangen.
Mhm. 1-0, Kevin De Bruyne, 33. Minute. Der Elfmeter, bei dem sich 2 Spieler verletzt haben.
So. Di Lorenzo geht in den Strafraum, setzt sich irgendwie gerade noch so vor Mkhitaryan und stellt Mkhitaryan ein Bein, der gegen dieses Bein von hinten läuft. Und dann bekommt Giovanni Di Lorenzo mit sehr viel Verzögerung, nachdem Maurizio Mariani erst wieder in Richtung Mittellinie abdreht, wegrennt, und sich dann doch noch nach 5 bis 8 Sekunden auf ein Zeichen seines Assistenten Daniele Bindoni dazu entscheidet, auf Strafstoß zu entscheiden. Unabhängig von der Entstehung dieser Entscheidung, mein lieber Marius, würdest du sagen, dass das ein strafbares Einsteigen war von Henrich Mkhitaryan?
Ich glaube, Michael hat uns das auch gefragt, unser alter Jugendexperte, der auch Inter-Fan ist. Ich glaube, dass Leute, die es mit Inter halten, das zu Recht kritisieren. Ich glaube aber auch, dass wenn es andersrum den Elfmeter für Inter gegeben hätte, dass sich auch niemand beschweren würde. Also sozusagen, dass niemand sagen würde, ja, nee, den hätten wir ja gar nicht bekommen müssen.
Tatsächlich. Ja, aber ich will doch deine Meinung jetzt dazu haben.
Ja, das ist mein...
Was jemand geschrieben hat.
Nee, das hat er ja nicht geschrieben. Das ist meine Meinung.
Ach so. Also, leg dich mal fest, ist ein Elfmeter, das ist keiner. Hättest du ihn gepfiffen?
So aus dem Spiel heraus, glaube ich, schon.
Okay.
Wenn dann der VAR sagt, hier, guck dir es nochmal an, dann weiß ich nicht, ob es mir gereicht hätte, aber so direkt aus dem Spiel heraus, glaube ich schon.
Okay. Aber das hat er ja nicht gemacht, ne? Er hat ja nicht die Entscheidung getroffen.
Ja.
Wenn er sie dann trifft, finde ich, bin ich auch bei dir, ist es natürlich schon auch schwer, es wieder einzukassieren, aber ich finde, es ist schon der ultimative Klassiker, dass Giovanni Di Lorenzo nichts anderes will. Mhm. Und ich habe es schon auch so provokativ gesagt. Ich finde, Giovanni Di Lorenzo stellt Mkhitaryan ein
Bein. Ja, also ich muss da jetzt auch an die letzte Folge wiederum denken, wo du gesagt hast, dass in solchen Spitzenspielen soll es keine Kann-Elfmeter geben. Und dann wiederum ist es völlig in Ordnung, wenn man ihn nicht gibt. So, weil ich dir da auch zugestimmt habe.
Und dann kommen wir zum nächsten, halt zu diesem Ding, dass sich der Assistent einmischt. Ich kann aus meiner Zeit als Schiedsrichter und Assistent sagen, da hatten wir auch noch keinen Funkverkehr. Im Übrigen, da hatten wir versteckte Handzeichen für alles. Wir hatten, glaube ich, sogar Handzeichen für, jetzt schmeiß endlich mal den mit den gelben Schuhen da raus. Aber es gab eine klare Regel. Kann man halt, wie man möchte, aber das ist mir am Anfang gesagt worden, vor allem als junger Assistent, unterstütz, hilf mit auf deiner Seite bei Foulspielen, aber du hast nichts mit der Entscheidung im Strafraum zu tun. Also du kannst mal sozusagen, es gibt so auch so verdeckte Zeichen, die werden in der Bundesliga, glaube ich, auch immer noch trotzdem genutzt, weil man sich dran gewöhnt hat, wenn ein Foul zum Beispiel kurz vor dem Strafraum ist, dann hilft der Assistent natürlich mit und sozusagen dann auf Strafraumhöhe stehen bleiben, signalisiert dem Schiedsrichter war außerhalb und wenn du eher Richtung Eckfahne läufst, sagt der Assistent damit innerhalb. Aber nicht, du bist nicht eigenständig als Assistent dafür verantwortlich, im Strafraum ein Foul anzuzeigen oder zu sagen, dass der Hauptschiedsrichter, wie es in diesem Fall ganz klar war, Maurizio Mariani hat das nicht als Elfmeter bewertet. Ja. Schwierig für mich, ehrlicherweise, muss ich sagen. Für die beiden wird es dann wahrscheinlich auch schwierig, weil die wohl in den kommenden Serie A-Spieltagen beide eine Denkpause bekommen werden.
Ja, aber das ist dann ja auch, ich meine, Konsequenzen werden ja auch häufiger mal gefordert und das ist dann ja mal eine.
Ja, die waren davor beide übrigens noch bei der U20 WM, ich glaube sogar beim Finale in Chile im Einsatz. Vielleicht Jetlag. Naja. Ja, und dann hast du es gesagt, also Mkhitaryan hat sich in der Aktion verletzt und De Bruyne nagelt ihn rein und
zieht es im Oberschenkel.
Ja. Tja, wer hätte das denken können bei alle drei Tage von Anfang an spielen? Er beschwerte sich sogar einmal, als er in Milan ausgewechselt wird. Hätte er sich mal ab und an ein bisschen mehr schonen sollen.
Tja.
Wird sogar gemutmaßt, dass das vielleicht sogar das Ende für dieses Kalenderjahr war.
Ach was, oh krass. Es sah für mich so ein bisschen nach Zerrung oder Muskelfaserriss oder so aus.
Ja, ich finde, er wurde ja tatsächlich auch beim Rausgehen richtig gestützt. Ja, also es ist für mich eher schon auch, ich habe jetzt nicht die Akte hier vor mir liegen, aber schon, also safe Muskelfaserriss würde ich sagen, wenn nicht sogar Muskelbündelriss. Und selbst beim Muskelfaserriss, sagen wir mal bei den Anfang 20-jährigen Hüpfer, 2-3 Wochen, De Bruyne, schon vielleicht eher 5 Wochen,
ah, okay.
Vielleicht Ende Dezember, Mitte Dezember. Also es reißt aber auf jeden Fall nicht ab bei Napoli, dass die extrem viel Verletzungspech haben jetzt auch.
Ja, ja. Ja. Dann können sie jetzt vielleicht, wenn er jetzt raus ist, können sie dann wieder auf 4-3-3 und von diesem 4-1-4-1 weg und ein bisschen mehr wie letzte Saison spielen. Vielleicht kommt ihnen das ja auch ganz, ich meine, wir haben das Spiel gegen Inter gewonnen. Jetzt will ich jetzt gar nicht das System komplett zerreden, aber es gab ja schon die ein oder andere Kritik daran, dass es ja letzte Saison die Grundordnung besser funktioniert hat.
Ja, klar, wobei ich auch immer wieder höre, dass es halt inzwischen schon auch dahingehend von Trainern versucht wird, zumindest zwei Systematiken einzustudieren. Und oft ist es ja auch so, dass es sich nicht um diese, bei den Trainern gar nicht um das geht, was da am Anfang grafisch eingeblendet wird. Ne? Da geht es natürlich auch um Bewegungen und Räume, und die bespielt werden. Aber ja, vielleicht gibt ihnen das wieder eine gewisse Sicherheit. Ich meine, ehrlicherweise wissen sie bei dem Spiel natürlich nicht, wie sie mit 1-0 in die Kabine gehen. Was Inter da verballert hat, ist unfassbar. Und das entscheidet dann auch Spitzenspiele wie Kollege McTominay, das 2-0 macht, wo ich mir auch denke, so, hey, wie läufst du denn zum Ball? Was machst du denn? Der springt ihm da zu weit raus. Ach so, klar, du knallst ihn rein.
Perfekt. Natürlich.
Ja, dann ist ja kein Problem.
Ja. Aber das meinte ich eigentlich auch eher, dass es halt wieder zwei richtige Flügelstürmer gibt und nicht hat man meinen Magenknurren gehört gerade? Ich hoffe nicht.
Avanti.
Ja. Ich habe schon bestellt.
Sehr gut. Avanti, Conte und Lautaro, ich glaube, das ist auch über alle Social-Media-Kanäle schon gelaufen, dass die sich schon einmal, als sie bei Inter zusammen waren, in den Haaren lagen und dass sie sich jetzt da wieder gegenseitig beleidigt haben. Ich glaube, Lautaro hat gesagt, na, scheiß Feigling, komm doch her, mit so ein bisschen so Eier zeigen und so, ne? Und
Garra.
Gesagt, ja,
Garra.
Ja. Und Conte hat immer gesagt, ja, lach du, was weiß ich was. So, ja. Tor für Inter, Calhanoglu nach einem berechtigten Handelfmeter und 3-1 von Anguissa war wieder auch für mich Frank Sambo Prime.
Auf jeden Fall.
Durchgetankt.
Ja.
Ja, muss ich einfach sagen, ist natürlich ich habe nicht im Ansatz damit gerechnet, dass so ein Spiel oder so ein Ergebnis bei rumkommt, nachdem ich Napoli in der Champions League gesehen habe. Also von daher, das muss man ja auch einfach mal dann anerkennen. Im Übrigen habe ich Damian angeschlagen, ist jetzt bei Comunio auf den Transfermarkt gesetzt. Ich habe keinen Bock mehr, länger zu warten. Das geht mir auf den Sack. Das war der größte Fehleinkauf, den wir gemacht haben dieses Jahr. Da muss ich auch nochmal sagen. Und das im Übrigen wollte ich ja auch mal getroppt haben.
Ich habe auf Sieg Napoli getippt.
So. Ach so, siehst du. Mhm. Ich habe, ich glaube, im Umfeld der Champions League-Konferenz im Gespräch mit einem Kollegen den Gedanken geäußert, dass, weil er gefragt, genau, er hatte gefragt, sag mal, der rotiert gar nicht so viel. Also da jetzt gegen Saint-Gilloise, glaube ich, das erste Mal so ein bisschen, aber wenn wir das mal vergleichen, ich habe mir jetzt nicht alles auf übereinander und Statistiken angelegt, aber ich meine schon auch jetzt, dass Kivu ein wenig vermutlich auch deswegen, weil jetzt mal Ergebnisse wichtig sind und er Sicherheit braucht, ganz viel auf seine Stammelf vertraut, im Gegensatz zu Inzaghi letzter Saison, der ja immer ganz viel rotiert und da eine Balance gefunden hat. Und dann wiederum erinnert mich das, was Kivo jetzt gerade macht, an die erste Saison von Inzaghi, als er zu Inter gekommen ist. Und dann sprechen wir uns im März, wenn die ganzen alten Männer die Oberschenkel nicht mehr mitmachen.
Mhm.
Wollte ich hier nur mal, den Gedankengang hatte ich.
Ja, behalten wir im Hinterkopf.
So. Dann behalten wir nicht im Hinterkopf, sondern schauen voraus auf das, was sonst noch passiert ist. Und das Schöne ist, dass Milan Pisa und auch Udinese Lecce an diesem Wochenende endlich mal Spiele waren, in denen auch Tore gefallen sind. Und es waren Spiele, in denen Vito am Start war. Und der hat sich außerdem noch in Serie D-Spiel reingezogen. Und das erzählte euch jetzt.
Ciao Marius. Ciao Mario. Liebe Serie-Hamburg-Community. Hier ist wieder euer Victor. Ich berichte vom 9. Spieltag von der Partie Milan gegen Pisa vor 72.615 Zuschauern. Zum Stadion muss ich nicht viel sagen, das San Siro kennt jeder. Und doch bleibt es jedes Mal besonders. Die Milan-Tifosi unterstützen wieder geschlossen, aber der Zustand von vor November 2024 ist lange nicht erreicht. Viele Dauerkarten sind nicht verlängert worden, was man in Lücken in der Kurve merkt. Die Auswärtsfans von Pisa waren nach den Zusammenstößen mit den veronesischen Tifosi am 18.10. vom Spiel ausgeschlossen und erhalten 3 Monate Auswärtssperre. Ich bin am Freitag mit meinen Freunden von der Gorsut wieder unterwegs gewesen. Treffpunkt wie immer Piazza Axum. Begrüßung, kurzes Abtasten der aktuellen Lage. Nachfrage nach den aktuellen Befindlichkeiten. Ein kaltes Getränk, ein Stück Pizza und dann Aufbruch ins Stadion. Bei der Tabellenkonstellation schien das auch eine klare Sache zu werden. Doch Milan tat sich schwer. Zwar brachte Leao die Rossoneri früh in Führung, doch Pisa stand kompakt und ließ kaum Chance zu. Nach der Pause drehte sich das Spiel. Pisa kam besser rein und bekam durch Cuadraro nach dem Handspiel von De Winter einen Elfmeter, den er sicher selbst verwandelt. Allegri reagierte spät, der Druck nahm zu, Chancen von Leao und Salemakers blieben ungenutzt. Dann der Schock in der 86. Minute. Zola traf für Pisa. In der Nachspielzeit hätte der ATK mit Milan mit einem Kopfball nach Ecke zum 2:2. Kurz vor Schluss hätte Salamakers fast noch den Sieg geholt, verfehlte das Tor aber knapp. Am Ende war es ein enttäuschender Abend. Tabellenführer gegen Schlusslicht, aber Milan wirkte behäbig und ideenlos. Nur ATK verhinderte die Blamage. In der Kurve blieb es ruhig, man spürte, dass die Energie noch fehlte. Am Ende ist es, glaube ich, enttäuschend, wenn der beste Spieler auf dem Platz ein 40-Jähriger ist. Dann Samstag, 15 Uhr, Udinese Calcio gegen US Lecce Stadion Firudi, 21.104 Zuschauer, schätzungsweise 1.200, 1.300 Gäste. Zu den Udine Tifosi gegen 1980 mit den Black White Supports Superstars begann der organisierte Support in Udine. Sicherlich bekannt sind Hooligan Teddy Boys, Nuova Garda, Ultra Nucleo Milano, Ultras 1995 und Kollektive in Udine, die leisten einen wichtigen Beitrag für den Kampf gegen die Tessera für Dauerkarten und sehr bekannt für ihr soziales Engagement. Freunde sind die Accenza Arezzo aus der Salzburg Genoa. Befreundete Verhältnisse gibt es mit Ravenna, Pescara, Avellino, Toro, Werder Bremen, Roma, Wacker Burghausen, Pordenone und Legnano aus der Schweiz. Feinde sind Trieste, Verona, Venezia, Bologna, Lazio, Napoli, Juve, Cremona, Brescia, Parva, Atalanta, Fiorentina und Parma. Sind die Tifosi Lecce, habe ich schon was in der Folge 6, Episode 38 gesagt. Ich kann aber noch einen kleinen Deep Dive machen. Beginn sind Ultras Lecce 1976, Kommando Ultra Cova Nord 1979. Weitere Gruppen sind Pessimissi, Elementi, Barabrava, Senza, Padroni, Sonza, Calda 167. Freunde sind Palermo, Cavese, Genoa. Befreundete Verhältnisse gibt es nun Calgary und Foggia. Foggia wäre diese Antibari-Connection. Feinde sind Bari, Pescara, Reggiana, Roma, Cosenza, Torino, Brescia, Catania, Casatana, Crotone, Casarano, Francavil, Fontana, Salerno, Sampdoria, Verona, Trapani, Brindisi und Taranto. Zum Stadion muss man kurz was sagen. Modern, komplett überdacht. Aber überraschend laut. Es war das auf der Haupttribüne nah unter dem Dach und hatte kaum eine ruhige Minute. Das hat mich echt abgeholt, muss ich sagen. Udinese legt früh los. Nach einem Eckball, der nicht sauber geklärt wurde, zog Karlström über die linke Seite, tunnelte Falcone aus spitzen Winkel. 4 Minuten später knallte Zaniolo den Ball aus 14 Metern an die Querlatte. Knapp vorbei, aber sonst schon das 2-0. Aber es kam trotzdem. Arthur Atta setzte sich durch, flankte auf Keenan Davis Kopfball 2-0. Lecce ließ ihn nicht unterkriegen. Berisha traf mit einem wunderschönen Freistoß aus der Distanz. Okoye wirkte auch sehr unsicher in der Situation, vielleicht weil er einfach zurück war von einer längeren Sperre. Bei einer Ecke verlor er komplett die Kontrolle. Glück für Udine, dass der Ball nicht reinging. Lecce blieb dran. Ndri und Piotti vergaben Chancen. Aber Udinese konterte eiskalt. Mario eroberte den Ball, bediente Alan Buxa. Sein erstes Serie A-Tor 3-1. Erst mit dem Schlusspfiff gelang Ndri noch ein wunderschöner Treffer für Lecce. Schlenzer in den Winkel, 3-2, aber viel zu spät. Ich kann wirklich empfehlen, zu Udinese mal zum Fußball zu gehen. Man kriegt meistens am Spieltag auf jeden Fall noch Karten. Sollte jetzt nicht eines der riesigen Teams da sein. Und ich fand es einen wunderschönen Ausflug, weil mich auch die Stadt abgeholt hat. Ich bin vorhin eine Weile umhergelaufen und war echt erstaunt, wie schön diese Stadt ist. Kleine Empfehlung, wer in der Ecke unterwegs ist, macht einen schönen Tagestrip, nimmt ein bisschen Zeit mit. Denn es hat sich wirklich gelohnt. Am Sonntag traf noch FC Processo auf Rovato Vertovese in der Serie D, Stadio Brina, schätzungsweise 450 Zuschauer. Die Tifosi von Sesto San Giovanni, die Vikings, gibt es circa seit 1987, versammeln sich in der Kurve Vito Perro, befreundet sind sie mit Chievo, Albino Leffe und Prover Chili. Befreundete Verhältnisse gibt es mit Piacenza und Piacenza, verfeindet ist man mit Monza, Sirengo, Mantova, Casale, Novara, Trento, Gianna Erminio, Pavia, Propatria und Varese. Es sind etwa 50 Leute kompakt laut präsent, durchgehender Support. In der Halbzeit laufen zwei Ultras über die Haupttribüne und verkaufen Schwarz und verteilen ein Communique gegen Spenden. Fand ich sehr ehrlich. Von den Gästen kam nichts. Rovato Vertuvese, eine Fusion aus Rovato Calcio in Brescia und Gruppo Sportivo Vertova aus Bergamo, gibt es erst circa als 2024 Juli. Die beiden Städte sind etwa 48 Kilometer voneinander entfernt. Es gibt keine Szene, es kommen keine Gästefans. Vertova hatte zuletzt nicht mehr im eigenen Ort gespielt. Die Fusion soll Sportanlagen und Kader zusammenführen. Klingt praktisch, wirkt aber irgendwie auch seltsam, wenn ein bergamaschischer und ein brescianischer Verein zusammen auflaufen. Naja. In Sesto San Giovanni war heute alles klar verteilt. Prozesse dominiert Rovato von Anfang an und gewinnt verdient 4-0. Nach 5 Minuten trifft Lerici, dann Stefanoni, dann Banfi 3-0 zur Pause. Spiel gelaufen. Nach dem Platzverweis gegen Valencia ist alles entschieden. Banfi schießt kurz vor Schluss noch das 4. Tor. Was für mich auf jeden Fall hängen bleibt, ist das Che Belloe. Kann man auch auf der Instagram-Seite vom Verein nachschauen. So wie das große Protestbanner gegen Zweitvertretung. Auch hier in Italien ist der Protest groß, dass Amateurvereine ihre oder Amateurmannschaften von großen Clubs in den Ligen unterwegs sind und dadurch den Startplatz an einem Verein wegnehmen. Damit kann ich meinen Bericht schon schließen für dieses Wochenende. Ich hoffe, ihr habt alle einen wunderschönen Start in diese Woche und einen wunderschönen Gruß aus Bella Italia. Das war Vito.
Grande, grande. Werder Bremen aufgetaucht in dieser Sprachnachricht. Das fand ich sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Da seid ihr wieder auf dem neuesten Stand. Wobei die ganz großen Liebeleien zwischen Udinese und Werder sind, glaube ich, sind auch vorbei.
Aber immer schön von dir zu hören, lieber Vito. Und auch ja, auf bald an der Adolf-Jäger-Kampfbahn.
Ja, und auch bald, vielleicht sogar nächste Woche schon wieder hier im Podcast.
Das, ne? Auf jeden Fall auch, ja.
So, vom 24. Oktober bis zum 2. November guckt er sich nämlich jeden Tag ein Spiel in Italien an. Das ist Einsatz, das ist Leidenschaft. Da freuen wir uns über die weiteren Einsendungen. Ganz kurz, Udinese Lecce, ja. Keine Meinung zu, Milan Pisa. Ist zu wenig.
Klar.
Ist so.
Ja, also das, einmal Absatz, das einmal Abseitsfalle. Einmal Abseitsfalle verkackt. Und dann Glück gehabt, dass es so ein, der von Atekam ja schon relativ krumm war, der Schuss.
Das ist richtig. Dass Schiladino da in der hektischen Schlussphase noch gelb gesehen hat, kommt natürlich auch überraschend.
Aber der sah da auch schlecht aus an der Seitenlinie, ne?
Ja. So, ich meine, was wäre das Wochenende gewesen ohne 1-0-0? Ja? Sag doch mal.
Tatsächlich würde ich sagen, dass Parma gegen Como die bessere Mannschaft war. Mhm. Also von Como hat offensiv eigentlich nicht wirklich viel stattgefunden. Klar, die haben auch Ballbesitz gehabt und so, aber so krasse Chancen haben die sich eigentlich gar nicht rausgespielt. Bei Parma natürlich immer das Problem, dass sie das auch nicht können, sich krasse Chancen rausspielen. Aber so die ein oder andere Halbmöglichkeit gab es. Und mein Take-Away aus diesem Spiel ist, dass Parma die letzten Wochen komplett im Atalanta-Modus agiert. Aber wenn man 25 Mal unentschieden spielt, vielleicht 5-mal gewinnt irgendwie. Einmal war ja schon, also 4-mal noch gewinnen. Und 8-mal verliert, dann steigt man nicht ab.
Das wären dann Brain Dead. 40 Punkte.
Ja.
Richtig?
Ja. Das ist sogar nur noch zweimal.
Komm, du steigst wahrscheinlich mit 31 Punkten nicht ab.
Nee, genau.
So. Es reicht wahrscheinlich, wenn du zweimal gewinnst. Ah, 25 im Unentschieden und zweimal gewinnen, reicht in deiner Rechnung wahrscheinlich.
Geil.
Geil. Wobei, es gibt natürlich andere, die da unten punkten. Unter anderem Cremonese gegen Atalanta. So,
die sind schon gar kein Rivale mehr.
Hey, wirklich? Es war teilweise schon auch wenig, aber sehr gute Ordnung. Davide Nicola natürlich an der Seitenlinie auch stets ganz ruhig und besonnen. Der schreit da keinen an, wenn er mal 2 Meter zu spät nach hinten arbeitet. Ne? Dann das Jamie Vardy, I saw Jamie Vardy score, wäre eigentlich unser Folgentitel gewesen, ist jetzt der Aktualität geschuldet, nach hinten ins Hintertreffen gerutscht. Ich habe ihn sogar zweimal treffen sehen. Einmal stand er abseits, aber da macht das auch mit einer feinen 2-Kontakt-Bewegung. Dieses kleine, geile Stadion da in Cremona, vor allem nach dem 1-0, haben einen guten Ohrwurm gehabt den Rest des Abends. Ich muss hier an dieser Stelle auf jeden Fall einmal den Kollegen Scamacca in die Pflicht nehmen. Also das war, ich weiß nicht, vom Expected Goals Wert oder das waren das nicht 10 hundertprozentige, die Atalanta vergeben hat, aber das waren so auch Chancen, wo die in Positionen zum Schuss gekommen sind, wo du gedacht hast, Digga, das ist viel zu wenig. Und das
also hat sich die Champions League-Leistung fortgesetzt quasi.
Ja, plus ein mega starker Silvestri im Tor bei Cremonese. Ja, und Herr Luckmann wird jetzt auch irgendwann wieder treffen, der ist aber auch, da ist wirklich bei allen so, ist dann dieses Ding drin, dass du irgendwann denkst, sagen wir, der Ball geht nicht rein, was ist denn eigentlich das Problem? Weil sonst war das schon schwer in Ordnung, also ich, Dienstagabend, Atalanta Milan, bin ich am Start mit Christian Bernhard, gucke ich mir an, kann mir gut vorstellen, dass das ein Shootout wird. Also wenn Atalanta Chancen trifft, Milan lässt was zu, Milan trifft auch Atalanta lässt was zu, dann Halleluja. Jamie Vardy im Übrigen auch die ganze Zeit am Arbeiten, der fühlt es da voll, komplett. Der arbeitet gegen den Ball, wie er den da mit dem Dropkick reinmacht, das ist auch nicht super leicht, wie er den macht. Ja, der Ausgleich dann tatsächlich durch einen schönen Schuss, direkt am Name von Marco Precianini, der eingewechselt wurde. Und ganz kurz, bei dem liegen die Haare natürlich schon besonders gut. Und Marco Precianini, ihr müsst mal die Augen schließen und euch das geben. Dann guckt euch Marco Precianini mal an, auch wenn er da so läuft. Und dann bitte widersprich mir einer, dass der nicht aus dem Stegreif raus die Hauptrolle bei Rote Rosen oder so spielen könnte. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Das ist genau so ein Rosamunde Pilcher-Typ auch.
Nice.
So. Ja, und immerhin nicht verloren dann deswegen noch. Torino schlägt Genoa 2-1, obwohl die Gäste ganz früh durch Morten Thorsby in Führung gegangen waren, an Eigentor in der 63. und ein ganz spätes Tor von Guillermo Maripan besiegelt die nächste Niederlage für Patrick Vieira. Hast du mal reingeguckt? Ist er weg?
Der letzte Stand, den ich gelesen habe, ist, dass er jetzt die beiden nächsten Spiele, ich gucke schnell, gegen wen die sind, aber das ist, ich glaube, Pisa und Sassuolo. Cremonese und Sassuolo. Die soll er noch bekommen.
Okay. Markus hat da übrigens geschrieben, das müsst ihr auch noch machen. Ich habe es noch nicht gemacht, aber dass man sich mal die letzten, wahrscheinlich sogar am besten, 5 bis 10 Minuten Real Life angucken soll. Aus dem Material sind unerwartete Abstiege gemacht. Und du gesagt, Genoa hat da, glaube ich, auch nachdem man in Rückstand war, noch etliche Chancen liegen lassen.
Es ist in Summe der schlechteste Saisonstart der Vereinsgeschichte seit der 3-Punkte-Ära. Ja.
Hey, sag mal ganz kurz, ist Tudor jetzt der erste Trainer, der entlassen wurde?
Ja.
War das dein Call oder war das mein Call?
Also mein Call war, dass er der erste von den Top-Teams wird, der entlassen wird.
Ah. Was habe ich gesagt?
Gasperini.
Das habe ich nicht nur in der Roma, nicht nur bei Alles Totti gesagt?
Das weiß ich nicht mehr.
Ach, egal. Ja gut, Roma, gutes Stichwort, 1-0 gewonnen bei Sassuolo. Paulo Dybala ist back. Macht er natürlich hervorragend, das Tor,
macht
ne?
Macht er hervorragend. Und das auch, also Paulo Dybala jubelnd in dem weiß-grünen Trikot. Mm. Ja.
Ja. Ach, ich habe eigentlich vorhin alles beim Europa Pokalpart gesagt, was ich zu Roma, weil da von dem Spiel habe ich nicht mal die Highlights gesehen. Ich sag's euch, wie
das ist. Ja, also von dem, was ich mitbekommen habe, hätte auch 2-3-0 ausgehen können. Nicht zwingend aufs 2-0 gespielt. Sassuolo konnte aber auch jetzt nicht so richtig dagegen. Hatten auch ein, zwei Chancen, aber.
Okay. Ja. Hellas Cagliari. Klassisches Unentschieden, aber halt mit zwei Toren.
Und im Tor in der Nachspielzeit natürlich.
Ja. Felici hat den Ausgleich gemacht. Oh, Roberto Gagliardini getroffen. Stimmt, klar.
Felici, ist das ein glücklicher Punkt?
Ich finde, wir. Jetzt wandelst du auf Markus Spuren und den Folgentitel, muss ich sagen. Aber das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, würde ich sagen. Mhm. Auch für die Moral. Ja. Weiß nicht, ob man das tatsächlich über den Heimpunkt der Fiorentina gegen Bologna sagen kann. Wobei doch, die lagen auch 0-2 hinten und kommen durch zwei Elfmeter-Tore zurück. Castro und Cambiaghi. Und dann erst in der 73. Gudmundsson und dann in der 4. Minute der Nachspielzeit Moyes Ken. Doch, dann ist es auch ein gutes Ding. Da war Emil Holm schon marschiert. Kann man wohl mitleben. Und vor allem auch dank der zwei Siege in der Conference League. Pioli da wahrscheinlich trotzdem noch nicht wirklich am Wackeln. Aber in der Serie A, wenn mich nicht alles täuscht, immer noch ohne Sieg. Ne?
Ja, letzte Woche 8 Spiele ohne Sieg ist auch da der schlechteste Saisonstart der Vereinsgeschichte. Und es gab da auch also die eine oder andere diskutable Schiedsrichterentscheidung, wobei ich bei den beiden Elfmetern für die Fiorentina das eigentlich, glaube ich, die waren beide nicht so wahnsinnig strittig. Das waren zwei Handspiele von Ferguson und Bernardeschi. Aber es gab davor auf beiden Seiten auch noch Situationen, wo man hätte auf den Punkt zeigen können, wo er auch zum VAR gegangen ist, La Penna. Und das ist auf jeden Fall in Bologna-Kreisen im Internet extrem diskutiert worden, dass man sich um einen Sieg betrogen gefühlt hat.
Aufmerksame Hörerinnen, die dann bei Schiedsrichterentscheidungen immer ein klares Statement von mir erwarten würden, werden an dieser Stelle vielleicht merken, dass ich davon nichts gesehen habe. Aber auch da habe ich am Wochenende mit einem Kollegen drüber gesprochen, dass man natürlich auf Fehler oder solche Sachen auch einfach nicht eingehen könnte. Aber ich bin ein voller Freund der Transparenz und wedel hier gerade mit einem Swiffer rum. So.
Die Gelb-Rote war für mich keine.
Eigene Meinung.
So, die Gelb-Rote war für mich übertrieben.
Okay. Punkt. So. Übertrieben auch das, was Jonathan Davis vor dem Tor gemacht hat von Thomas Bašić. Da müssen wir nochmal zwei, dreimal drüber reden. Mhm. Da schlägt der Mattia Perin, also Lazio Juve sind wir jetzt angekommen, den Ball von hinten raus. Und was macht Jonathan David da? Oder Jonathan David oder Jonathan David? So.
Ja, er köpft zurück in die Füße von, ist das schon Bašić? Nee. Und das,
aber wenn dann, also ich meine, der will den ja wenn dann auch prallen lassen, aber der Kopfball geht ja so über 10 Meter. Ja. Also das ist so, also so komplett falsch eingestellt.
Ist auch, seitdem er mit seinem quasi ersten Ballkontakt in der Serie A sein erstes Tor erzielt hat, kam auch seitdem jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel.
Ja.
Aber vielleicht gibt es ja jetzt dann einen Trainer, der ein offensives Konzept hat.
Wen meinst du? Spalletti?
Ich glaube, Terzic ist tatsächlich der am meisten gehandelte Spieler, aber ich glaube, dessen Berater ist auch recht umtriebig darin, den Namen zu streuen.
Nee. Ganz kurz noch beim Spiel bleibend. Entschuldigung.
Ja, okay.
Für mich ist es ein klarer Strafstoß für Juve übrigens.
Stimmt.
Spieler an Conte Sau.
Ja.
Also er stempelt ihn komplett. Das heißt, wie er dann fällt, ist mir egal, aber er steht ihm ja auf dem Fuß.
Ja.
Also ne, beziehungsweise nicht nur so vorbeilaufen, sondern er tritt ihm auf den Fuß.
Ja.
Also wie kann das kein Elfmeter sein?
Warum greift da der VAR dann nicht ein?
Das ist mir unbegreiflich.
Ja.
Ja. Also, wie auch immer. Also bei Juve, da war dann auch wieder zu spät, zu wenig. Ich finde insgesamt in Summe sogar Lazio fast mit den besseren Torchancen auch im weiteren Verlauf der Partie.
Ja, safe.
So. Und Sarri war sehr zufrieden, noch gelesen.
Hätte ja auch genau andersrum sein können, denke ich mal. Wenn Juve das Spiel gewonnen hätte, wäre das vielleicht dann ja auch für Sarri eng geworden.
Ja, wobei damit da vielleicht ein bisschen geduldiger noch gewesen wäre, oder?
Ja, wahrscheinlich schon. Aber 8 Punkte aus 8 Spielen wäre für Lazio auch schon ärgerlich gewesen.
Trotz dessen, dass man gar nicht transferieren durfte?
Ja, schon. Ja, aber also wenn du mit die Mannschaft ist ja trotzdem gut besetzt und wenn du dann nach 8 Spielen auf Platz 14 wäre, das stehst, also diskutiert worden wäre zumindest.
Ja, stimmt. Also so ist es halt jetzt, Juve wettbewerbsübergreifend seit 8 Spielen sieglos, 3-mal in Folge verloren, 4 Partien in Folge ohne Tor. Das sind fast 500 Minuten, wa?
4x90 sind ja 360. Irgendwie zuvor hatte ich auch so einen Beitrag kopiert von Twitter. Genau, und da stand was mit 500. Und sie haben gegen Villarreal, in der 52. glaube ich, das letzte Tor geschossen. Also wir waren bei 400 Minuten.
So. Ja, wahrscheinlich waren es dann. Ja, so. Cool. Rechnet euch das selber aus, Mann.
Ja.
Tudor ist weg.
Ja. Brambilla übernimmt zunächst, also der Next-Gen-Trainer, jetzt für die.
Weil jetzt direkt Udinese kommt.
Genau, ne? Für die englische Woche.
Motta zurückholen?
Wir hatten das in der Trikotgruppe, hat Markus das vorgeschlagen, ob das passiert. Und mein Take ist eigentlich, dass so große Mannschaften in Italien dieses Trainer-Zurückholspiel eher nicht machen.
Ist Juve noch eine große Mannschaft?
das kannst du mit, weiß ich, das kannst du mit Manolo ausdiskutieren.
Ja.
So.
Ja. Wir werden das beobachten. Wir haben an dieser Stelle, das ist schon mal ein Sendehinweis, die nächste Länderspielpause bleibt nicht ohne Folge. Francesco hat uns die Zusage erteilt, dass wir auch nach den 2 entscheidenden Qualifikationsspielen der Squadra Azzurra sowohl über das Schaffen Gennaro Gattusos als auch dann über Mr. X an der Seitenlinie bei Juve sprechen werden. Finde ich ganz gut, da kann man sich bis dahin so ein bisschen, hat man schon ein bisschen was Neues. Ich glaube, wenn wir es einfach ohne Francesco nahetreten zu wollen, ne? Oder der Juve-Bubble, aber wenn wir heute aufgenommen hätten, was hätte es gegeben, außer 50 Minuten Beschimpfungen? Zu Recht natürlich, ja.
Ein Take von mir, auf den Francesco dann ja auch gerne eingehen kann. Mit Igor Tudor in diese Saison zu gehen, ist der Kardinalfehler gewesen. Er ist.
Das haben wir aber auch gesagt, ne?
Ja. Er ist, das ist, jetzt ist es nicht hundertprozentig der gleiche Fall, aber ich finde es so ähnlich wie mit De Rossi letzte Saison. Er geht schon als Lame Duck in die Saison eigentlich. Ja. Weil sie bei der Club-WM, weil der Champions League erreicht hat, weil sie bei der Club-WM ganz ordentlich waren, kriegt er halt diesen Vertrag. Und eigentlich musst du im Sommer schon wechseln.
Vor allem, das siehst du an allen Orten, jedes Jahr, bei jedem Profiverein, nicht bei jedem, immer wieder im Profifußball werden solche Entscheidungen getroffen, wo man doch von außen meinen müsste, oder man offen dann denkt so, ja krass, Mann, ey, wie kann sowas bei so einem großen Unternehmen, Profifußball, wo ja alles natürlich irgendwie voll durchdacht zugeht und so. Und wenn ihr wüsstet. Naja, also vor allem deswegen, also es ist stupid.
Ja.
So. Ah, guck mal hier, wo wir bei, wenn wir, könnte man jetzt nicht im Nachhinein, vor ein paar Wochen hat uns doch Francesco auch einen Folgentitel eingesendet, den hatten wir schon getroppt, aber nicht genommen, ne? Tremor, Stupor, Tudor.
Ah, stimmt eigentlich. Kann man auch nehmen.
Ja, wobei ich finde, der von Markus kommt schon so heftig flach, den finde ich schon auch gut.
Wie flach geht es in der Serie B zu? Ja. In Modena gar nicht flach.
Nee.
Die verpassen Dionisi den Fehlstart mit Empoli und grüßen weiter von der Spitze. Palermo muss ein bisschen reißen lassen, weil sie in Catanzaro im Südgipfel verlieren. Und Monza ist Zweiter. Gewinn gegen Reggiana 3-1. Vielleicht kommen die tatsächlich wieder. Werden wir sehen. Sampdoria holt einen Punkt gegen Frosinone. Damit muss man wahrscheinlich zufrieden sein.
Ja, safe. Ist englische Woche in Italien. Ich glaube, in Deutschland ist kein Fußball Dienstag, Mittwoch, oder?
Boah, die Störche spielen bei den Wölfen.
Nö.
Das ist die Wölfe, die.
Was für ein Wettbewerb?
Freundschaftsspiel.
Aha.
Christian Eriksen habe ich ja am Wochenende gesehen. Ich bin in den Volkspark eingeladen worden.
Und wie war das?
Weiß ich nicht mehr. Ist mir nicht so aufgefallen.
Und das Spiel an sich?
Ein unglücklicher Punktverlust.
Das habe ich ohne Schmunzeln zur Kenntnis genommen, ne? Ja, nee, also dann. Also nur Freundschaftsspiel Kiel-Wolfsburg oder was?
Mhm.
Aber in Italien, es sind Pflichtspiele. Lecce Napoli und Atalanta-Milan am Dienstag. Atalanta-Milan, bin ich am Start. Seid ihr es auch? Seid ihr es auch? Dann haben wir noch Roma-Parma. Ui. Inter-Fiorentina finde ich ganz geil. Und was haben wir denn am Sonntag alles? Ah, du hast es hier auch reingeschrieben. Parma-Bologna. Oh, auch kleines Derby. Como in Neapel. Milan gegen Roma. Boah, es ist ganz gut was geboten dieses Wochenende.
Mhm.
Juve bei Cremonese, ja, hatten wir gesagt. Hatten wir was gesagt? Inter, was macht Inter die Woche? Fiorentina und Hellas. Ja. Da haben wir einiges zu besprechen. Ich kann schon mal jetzt auch sagen, 30.10. ist dieses eine, diese eine Schaltwoche, wo ich dann auch mal wieder bei Rasenfunk-Liga-Tour am Start sein werde. Ich kriege es mal unter. Da könnt ihr dann auch natürlich gerne reinschalten. Immer sehr, sehr cooles Format mit dem lieben Max und den geschätzten KollegInnen. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder, würde ich sagen. So, jetzt machst du schnell was essen, bevor es weiter krummelt.
Auf jeden Fall. Vielen Dank. Bleibt gesund.
Tschüss.
Happy Halloween.
Palla tagliata. Messa fuori. C'è Pirlo. 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 Ancora Pirlo. Di tacco. Tiro.